damals. Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen. Längst vergangene Zeiten spannend und lebendig erzählt. Experten im Gespräch mit Hans-Jörg Jung und Hans-Jörg Zürn von der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung.
Hallo Hans-Jörg.
Hallo Hans-Jörg. Ein neuer Podcast, damals Geschichte und Geschichten aus dem Landkreis Böblingen, führt uns heute hier wieder zusammen an die Mikrofone. Heute befassen wir uns mit Herrenberg. Das wird ein spannendes Thema. Worum geht's da?
Ja, wir haben heute die Frau Dr. Michaela Bautz zu Gast, eine Kunsthistorikerin, die sehr viel über die Herrenberger Stiftskirche weiß. Und das wird das Thema heute sein.
Na, dann bin ich ja mal gespannt. Dann wollen wir mal mit ihr reden.
Heute haben wir die Frau Dr. Michaela Bautz zu Gast. Sie ist Stadtführerin in Herrenberg, Kunsthistorikerin zuallererst, hat Bücher geschrieben, macht Stadtführungen in Herrenberg und hat eine Museumsausbildung im Württembergischen Landesmuseum. Guten Tag, Frau Dr. Bautz.
Guten Tag.
Sehr schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns. Sie wollen uns heute ins Gäu entführen, der Heimat unseres Kollegen Hans-Jörg. Du bist ja quasi da mit einem Heimspiel heute am Start, richtig?
Naja, man sollte nicht zu viel von Heimspielen erwarten, aber was mich eigentlich schon seit jeher interessiert, wie kommt eigentlich das kleine Herrenberg im Mittelalter zu solch einer stolzen Kirche und warum heißt das Teil überhaupt auch Stiftskirche?
Also die Größe der Kirche ist wahrscheinlich oder mit Sicherheit durch die Bauherren vorgegeben gewesen. Herrenberg ist eine Gründung der Pfalzgrafen von Tübingen, eine Gründungsstadt. Die haben also in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts die Burg auf den heute sogenannten Schlossberg gebaut und einige Jahrzehnte später die Stadt zu ihren Füßen gegründet. Da war vorher tatsächlich nichts. In der Nähe waren zwei kleinere Dörfer, Mühlhausen und Reistingen. Man hat dann, als die Stadt gebaut wurde, auf dem Reißbrett geplant sozusagen, dann die Bewohner von Mühlhausen und Reistingen dazu bewogen, umzusiedeln in die neue Stadt. Und zu so einer neuen, geplanten Stadt gehörte natürlich ganz selbstverständlich eine Kirche. Und die Pfalzgrafen von Tübingen hatten durchaus, ja, Ambitionen. Sie gehörten zum hohen Adel im deutschen Südwesten zur damaligen Zeit. Und ich denke, dass die Kirche auch ein Ausdruck ihres Prestigebewusstseins war in dieser Zeit. Abgesehen davon sollte sie natürlich auch die meiste oder die ganze Bevölkerung zur damaligen Zeit auch in der Kirche aufnehmen können.
Das wollte ich Sie jetzt gerade fragen, wenn Sie von der damaligen Zeit sprechen. Wie viele Menschen haben denn damals in Herrenberg gelebt?
Das kann man ganz schlecht abschätzen. Das kann man vielleicht anhand der Anzahl der Häuser und dann überschlagen, wie viel mögen darin gewohnt haben. Aber es dürften unter 1000 gewesen sein.
Und die hätten alle in die Kirche reingepasst?
Im Stehen vielleicht schon.
Jetzt hat die Kirche ja noch einen schönen Spitznamen, die Glucke vom Gäu. Wie kam sie eigentlich dazu?
Ja, das hat mit ihrer äußeren Form zu tun, mit ihrer heutigen äußeren Form. Sie hat halt diese Kuppel, diesen Zwiebelturm und darunter quasi so eine behäbige Form, ja, also so eine breite Fassade. Und wenn man von Weitem auf Herrenberg schaut, dann sieht es vielleicht oder für einige Menschen so aus, als ob sie wie eine beschützende Glucke über ihren Küken sitzt, sprich den Häusern der Stadt. Also daher kommt dieser Name.
Und Stiftskirche?
Ja, Stiftskirche hat etwas damit zu tun, dass an der Kirche einmal ein Chorherrenstift ansässig war. Ein Chorherrenstift oder überhaupt ein geistliches Stift ist eine Gruppe von Geistlichen, also Geistlichen, die nicht im Kloster leben, sondern in der Welt und die durch eine Stiftung an die Kirche sozusagen gekoppelt sind. Diese Stiftung haben im Jahr 1439 die württembergischen Grafen Ludwig I. und Ulrich V. zusammengetätigt. Und eine Stiftung beinhaltet immer entweder Geldmittel, Land, Häuser. Von diesen Erträgen können dann die Geistlichen, die an dieser Kirche dann sozusagen verortet sind, bezahlt werden. Und so eine Stiftung ist natürlich nichts Uneigennütziges. Man bringt dort eine Gruppe von Geistlichen hin, die dann sozusagen in ihrer Gemeinschaft die Person des Pfarrers vertreten. Aber man möchte natürlich im Gegenzug auch etwas haben, oder im Mittelalter war es natürlich so, dass die dann auch für das Wohl der Stifter oder seiner Familie beten und damit auch zum Seelenheil beitragen.
Und hat das geklappt?
Wer weiß.
Also durchaus vergleichbar wie in Sindelfingen mit dem
Ja, auf jeden Fall, genau. In Herrenberg war es so, dass 1439 eben sogenannte weltliche Chorherren gestiftet wurden sozusagen. Die wohnten in einzelnen Häusern in der Nähe der Kirche. Und es war aber so, dass im Laufe der Zeit das wohl nicht ganz so gut funktioniert hat. Die waren auch nicht immer vor Ort, haben ein bisschen ihre Pflichten vernachlässigt möglicherweise. Und Graf Eberhard im Barte von Württemberg, der hat dann im Jahr 1481 dort eine andere Gruppe eingeführt. Er war sehr reformorientiert, er war sehr an religiösen Reformen vor allem auch interessiert in seinem Land. Und er hat dann dort die sogenannten Brüder vom gemeinsamen Leben hingebracht. Das war eine ganz andere Konstellation, dieses zweite Chorherrenstift. Die hatten ihre geistigen religiösen Wurzeln in einer niederländischen religiösen Reformbewegung, der sogenannten Devotio Moderna. Die legte sehr viel Wert auf eine persönliche, verinnerlichte Frömmigkeit. Diese Gruppen der Brüder vom gemeinsamen Leben, die haben für ihren Lebensunterhalt selbst gesorgt. Sie waren sehr gelehrt. Viele von denen, die in Herrenberg waren, studierten oder sogar lehrten an der Universität Tübingen, und sie hatten die recht moderne Auffassung, dass man eine gute theologische Bildung haben muss, um gute Seelsorge in der Bevölkerung zu verrichten. Die lebten auch, sie heißen Brüder vom gemeinsamen Leben, und sie taten das auch. Also sie haben alle zusammen gelebt, und zwar in der heutigen Propstei oder auch im Dekanat. Und sie hatten auch keinen persönlichen Besitz. Das heißt, sie ahmten die Gemeinschaft von Jesus und seinen Jüngern nach. Und dieses zweite Chorherrenstift hat sehr, sehr viel für die Stiftskirche getan, besonders für die Ausstattung der Stiftskirche. Die hatten einen Propst, Johannes Rebmann hieß der. Der war von 1498 bis 1517, da ist er gestorben, eben Vorsteher dieser Brüdergemeinde. Und gerade unter seiner, wie soll ich sagen, also als er Propst war, wurde sehr viel in der Stiftskirche eben erneuert oder neue Ausstattungsgegenstände hineingebracht. Vor allem hat er den Chor der Stiftskirche zu einem Andachtsraum für die Brüdergemeinschaft ausgestattet. Daneben, darf ich kurz noch vorher erwähnen, wurde in der Zeit, wo er Propst war, die Kirche überhaupt erst eingewölbt. Die hatte vorher eine flache Holzdecke. Es kam die Kanzel hinzu. Es kam der prächtige Vorbau am Südportal, das sogenannte Wortzeichen, dazu. Und dann, wie gesagt, die Ausstattung des Chores.
Woher hatten diese Stifter oder auch Chorherren das Geld? In Italien war es teilweise so, dass es zweitgeborene Adlige waren, die quasi in diese Stiftungen eingekauft wurden mit Geld und Pfründen der Herrschaft? Oder woher hatten die das Geld, so viel Geld auszugeben?
Also ich weiß jetzt nicht, ob die einzelnen Personen da so gut erforscht sind. Ja. Das Stiftungsvermögen selbst kam ja von den Grafen von Württemberg. Und die waren auch weiterhin sehr eng mit diesem Chorherrenstift verbunden. Also besonders Eberhard im Barte, der ja diese eine spezielle Gruppe da nicht nur nach Herrenberg gebracht hat, sondern auch nach Urach, nach Dettenhausen, St. Peter Einsiedel und so weiter. Das kam dann auch sehr viel von den Grafen. Also ich denke mal, dass die Pfründen wohl nicht so üppig waren, kann ich mir nicht vorstellen.
Es war eine evangelische Kirche.
Damals noch nicht.
Damals noch nicht?
Evangelisch kann sie erst nach der Reformation geworden sein. Und das war der Thesenanschlag Luthers, ja 1517. Aber die Reformation in Württemberg hat ja erst sehr viel später gegriffen, erst ab 1534. Es war ja in Württemberg die spezielle Konstellation, dass Herzog Ulrich ab 1519 ins Exil gehen musste, weil er ja, so quasi gesetzeswidrig Reichsstädte angegriffen hat und erobern wollte. Und da hat eben die Reichsregierung beziehungsweise der Kaiser eingegriffen und er musste dann das Land verlassen. Ab 1519 wurde dann in Stuttgart eine von den Habsburgern eingesetzte Regierung, nämlich der Bruder des Kaisers, dort quasi hin bestallt. Und es regierten dann bis 1534 in Stuttgart die Habsburger, das heißt ein katholisches Geschlecht. Und in der Zeit ist in Württemberg auch nicht die Reformation durchgedrungen. Man hat natürlich davon gehört, es gab auch einzelne Leute, die zum neuen Glauben gewechselt sind, aber es war tatsächlich in dieser Zeit noch nicht möglich, davon evangelisch zu sprechen oder protestantisch.
Aber sehr ungewöhnlich, wenn man, also von der Zeit her natürlich nicht, damals katholisch weit verbreitet, aber danach eben eine evangelische Kirche. Heute ist sehr evangelisch.
Ja, das hatte auch damit was zu tun, dass es später dann so war, dass die Bevölkerung quasi den Glauben annehmen musste, den der Herrscher hatte. Und als dann eben das später das württembergische Herrscherhaus auch evangelisch wurde, hat es auch die Bevölkerung übernommen.
Aber diesen Wechsel der Konfession hat die Stiftskirche ohne großen Bildersturm überstanden?
Nein, das kann man so nicht sagen. Also Bildersturm, ja, es ist immer so der Begriff, man stellt sich davor, der Pöbel rennt in die Kirche, reißt alles raus, schmeißt es auf den Haufen und so weiter. So tatsächlich ist es in Herrenberg nicht abgelaufen, aber Herrenberg hat auch eine Menge, also die Herrenberger Stiftskirche hat auch eine Menge von ihrer Ausstattung verloren. Wir wissen, also ich habe da gerade speziell zum Jubiläum des Ratgeb-Altars mal über die Altäre der Stiftskirche Herrenberg geforscht und habe auch damals in dem Zusammenhang des Jubiläums einen Vortrag darüber gehalten. Und ich bin also darauf gekommen, dass in Herrenberg in der Kirche im Laufe der Zeit 17 Altäre geweiht wurden. Und das ist durchaus keine ungewöhnliche Zahl. Man weiß zum Beispiel, dass das Ulmer Münster vor der Reformation 52 Altäre besessen hat, die dann auch die meisten eben verloren gingen. In Ulm war es tatsächlich so, dass es sowas wie einen Bildersturm gab. In Herrenberg war das eher, sag ich mal, so im Einvernehmen, dass man gesagt hat, ja gut, das kommt jetzt alles raus. Es ist natürlich auch schwierig, man kann das nicht mehr zurückverfolgen, was mit den einzelnen Altären passiert ist. Anscheinend ist sogar ein großer Teil bis ins 19. Jahrhundert eingelagert gewesen in der Kirche. Da greift eine andere meiner Forschungen rein. Es gibt nämlich einen Kupferstich, der publiziert wurde von Karl Alexander Heideloff im 19. Jahrhundert. Und da ist eine geschnitzte Marientafel zu sehen mit einer Maria im Strahlenkranz. Und er schreibt eben, dass er im frühen 19. Jahrhundert diese Tafel tatsächlich noch gesehen hat in der Kirche, und zwar verstaubt, zerbrochen in einem Eckwinkel der Türme. Und da hätte es damals noch andere Altäre gegeben. Also oder auch zum Teil kaputte, vergoldet mit Malereien. Er ist dann, das war in seiner Jugend, da war er glaube ich 19, und später, fast 40 Jahre später, ist er, oder 50 sogar, hat er dann ein Werk herausgegeben, ein Sammelwerk, die Kunst des Mittelalters in Schwaben, und hat dieses Bild eben vorne ab, diesen Kupferstich abgebildet und hat dann geschrieben, jetzt wo ich dieses Buch herausgebe, wollte ich mir das nochmal anschauen, und es war nicht mehr da. Es war überhaupt nichts mehr da. Also es ist zu vermuten, dass tatsächlich in Herrenberg viele der Altäre irgendwo eingelagert wurden, da im Turm oder wo auch immer. Da hat sich dann keiner mehr drum gekümmert. Aber dann kam das Jahr 1817, und zwar Reformationsjubiläum dann wieder entsprechend. Und da wurde auch die Kirche neu gestrichen und Verschiedenes renoviert. Und es ist zu vermuten, dass man da gesagt, ach Gott, da liegt ja noch der ganze alte katholische Kram rum, weg damit. wäre zu vermuten. Also Karl Alexander Heideloff ist tatsächlich glaubwürdig und er hat es eben vor 1817 dort gesehen und ja, die Sachen kamen weg, aber eben vielleicht nicht alle raus.
Dann unterliegen Altäre auch dem Zeitgeschmack, darf man das so verstehen?
Teilweise auch, aber ich glaube tatsächlich im Zusammenhang mit der Reformation wollte man eben auch keine heiligen Bilder mehr in der Kirche haben, weil das war ja immer das große Problem, dass man die Angst hatte. Es gab ja zwei verschiedene Lager auch in der Reformation. Die einen, die sagten, Bilder ganz schlimm, nur das Wort. Wenn da Bilder sind, da ist die Gefahr, dass die Menschen die anbeten und dann ist es Götzenwerk. Und die andere Fraktion sagte, naja, aber mit den Bildern kann man den Leuten ja auch was erklären und ihnen anschaulich machen. Man muss ja eben auch immer da sehen, dass damals nur ein geringer Teil der Bevölkerung lesen und schreiben konnte. In Herrenberg war es so, dass die Reformation in Württemberg lief so ab, dass man zwei verschiedene Reformatoren bestellt hat, einen für zwei verschiedene Bereiche von Württemberg und der in Herrenberg tätig war, das war Ambrosius Blara, ein ehemaliger Hirsauer Mönch, der dann konvertiert ist und der war besonders eifrig. Also der war besonders bilderfeindlich. Der wollte das alles raushaben.
Ist ja jammer schade, wenn man das aus heutiger Perspektive sieht, dass man da keine Zeitdokumente mehr hat oder fast keine.
Ja, wenig. Also was natürlich archivalisch überliefert ist und tatsächlich auch im Stadtarchiv noch nachzulesen ist, man hat auch einiges verkauft. Also es gab ja nicht nur die Altäre in der Kirche, sondern der gesamte Kirchenschatz sozusagen, also was es so an Silber und goldenen Geräten gab. Ja, also das war jetzt dann Messkelche und Kerzenleuchter und Weihrauchschiffchen und alles Mögliche, das gab es ja auch auf den Altären. Das hat größtenteils der Herzog sich so abgezweigt. Dann gab es noch Dinge, die verkauft wurden und es gab natürlich auch noch die Textilien, also die Messgewänder und so weiter, die ja auch oft aus wertvollen Stoffen waren. Es gab Bücher. Da gibt es Unterlagen in den Archiven, dass das tatsächlich verkauft wurde.
Aber was ja eine ganz besondere Bildergeschichte erzählt, Sie haben es vorher schon erwähnt, das ist der Ratgeberaltar, der vor 5 Jahren, glaube ich, 500-jähriges...
1519 ist er gemalt. Ja, also ist
vor 4 Jahren. Der Jörg Rathgeb, das muss ja auch eine ganz besonders illustre Persönlichkeit gewesen sein, sagt man zumindest heute.
Ja, der Altar hat auch noch eine spezielle Geschichte, da sage ich vielleicht gleich noch was dazu, aber weil Sie jetzt speziell Jörg Rathgeb ansprechen, der ist der. Man muss ihn ein bisschen von dem Altar trennen. Also wenn man den Altar als künstlerisches Werk betrachten möchte, finde ich, ist es in seiner Zeit ein besonders fortschrittliches, ein besonders eindrucksvolles, künstlerisch weit entwickeltes Werk, das heute zu Recht eines der Hauptwerke der altdeutschen Malereiabteilung in der Staatsgalerie schmückt. Ja, Rathgeb ist ein bisschen eine problematische Figur, auch für die Kunstgeschichte, denn er ist stark ideologisch belastet. Man weiß von ihm nicht viel und das ist das Problem. Sein Lebensweg ist sozusagen offen für Interpretationen. Man weiß nur, dass er in den Bauernkrieg verwickelt wurde und dass er dann, als die Bauern geschlagen waren, hingerichtet wurde. Daraus interpretieren viele Menschen, dass er für die Bauern Partei ergriffen hat, dass er auf deren Seite stand und sozusagen als Märtyrer für die gerechte Sache der Unterdrückten gestorben sei. Das ist heute eine sehr weit verbreitete Meinung. Es gibt Archivforschungen zu dieser Zeit des Bauernkrieges, die ein bisschen ein differenziertes Bild zeichnen, denn dass Jörg Rathgeb da mit den Bauern gezogen war, war keineswegs aus freien Stücken. Es war folgende Situation, 1525, die aufständischen Bauern zogen vor die Stadt Stuttgart und drohten damit, die Stadt niederzubrennen, zu plündern, was auch immer. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, saßen damals ja die Habsburger dort. Die Bauern haben gesagt, also wenn ihr nicht wollt, dass wir die Stadt hier plündern, dann gebt uns doch 200 Bewaffnete und ein paar Leute, die lesen und schreiben können, die dann mit uns ziehen, weil leider können wir das nicht. Die Bauern waren ja Analphabeten. Sie wollten aber Kontakt halten zu anderen Bauern, Haufen nannte man das damals. Es gab auch Kontakte mit dem Schwäbischen Bund, quasi ihr Gegner sozusagen. Und da wollten sie ein paar Schreibkundige bei sich haben. Jetzt hat die Regierung in Stuttgart gesagt, okay, wir wollen nicht, dass Stuttgart zerstört wird. Wir geben euch, was ihr wollt. Und dann hat man sich ein paar Leute ausgeguckt, die mit den Bauern ziehen sollten, als deren Schreiber. Gradgib wird ja auch manchmal als Bauernkanzler bezeichnet. Und er lebte zu der damaligen Zeit halt in Stuttgart und war einer von diesen Leuten, die da ausgeguckt wurden. Und wir wissen aber nicht, ob er das gut fand oder ob er dazu gezwungen wurde. Denn es gibt von ihm keinerlei Selbstzeugnisse, wie er zu der Sache der Bauern stand. Es gibt tatsächlich andere Künstler der damaligen Zeit, zum Beispiel die Brüder Beheim in Nürnberg. Das waren Kupferstecher. Die haben sich ganz offen praktisch geäußert, dass sie die Sache der Bauern unterstützen. Aber von Jörg Radgib wissen wir nichts. Er musste dann also mit den Bauern ziehen und tatsächlich war es dann so, dass er, nachdem die Bauern geschlagen wurde, diese Stuttgarter Delegation eben verfolgt wurde, dass man geschaut hat, dass man die als Verräter eben bezeichnet hat und dann wurde er tatsächlich hingerichtet.
Darüber gibt es keine Gerichtsakten mehr.
Das ist das Interessante. Die sind verschwunden. Es gibt wohl eine Hülle, wo die mal drin waren und die ist aber leer. Also im Hauptstaatsarchiv. Wie lange die schon verschwunden sind, weiß man nicht. Ob die direkt eben nach den Ereignissen damals oder erst in späterer Zeit, aber darüber gibt es nichts. Und das Interessante ist, dass man später, einige Jahre später, das nochmal aufgerollt hat. Und dann kam es nochmal zu einer Gerichtsverhandlung und dass ganz viele Menschen ausgesagt haben damals, dass Jörg Radgib tatsächlich ein herzensguter Mensch gewesen sei, der keiner Fliege was zuleide tat und sich also im Nachhinein auch noch positiv geäußert haben.
Jetzt haben wir mit einer Kirche angefangen und sind mitten im Kriminalfall. Sehr spannend.
Ja, er ist eben eng mit diesem Altar verbunden und das ist das Problem. Man hat versucht, da heute die landläufige Meinung ist, er war ein gerechter Streiter für die Sache der Unterdrückten. Das hat sich eben auch auf die Interpretation seiner Malereien ausgewirkt. Als Kunsthistoriker ist man da ein bisschen in einer Zwickmühle, nämlich erstmal hat man Jörg Radgib erst im 19. Jahrhundert wiederentdeckt als Maler, dass er überhaupt der Maler des Herrenberger Altars ist. Und dann kam die Sache mit dem Bauernkrieg und das war den Leuten schon im 19. Jahrhundert so ein bisschen suspekt. Das war zu der Zeit man hat ihn da schon ein bisschen so in die linke Ecke gestellt. Ja, das war übrigens die Zeit, wo die Sozialistengesetze von Bismarck aktiv waren, wo also sämtliche linken Aktivitäten verboten waren. Und dann war eben so einer, der da vielleicht für die Bauern war, schon irgendwie suspekt. Da gab es dann einen Prälaten, also einen Kirchenmann in oberen Rängen, sage ich mal so, der damals schon ein vernichtendes Urteil über diesen Altar gefällt hat in Herrenberg. Denn er hat gesagt, ich habe es jetzt nicht wörtlich dabei, aber das sei ein kecker, flotter Bursche, der es nicht so wichtig mit seiner Arbeit nimmt und er hätte vom Durcharbeiten keine Ahnung, was natürlich ganz unhaltbar ist, weil sein Auftraggeber, nämlich die Brüder vom gemeinsamen Leben, waren hochzufrieden mit ihm, haben ihm noch einen Bonus bezahlt. Also insofern kann es so schlimm nicht gewesen sein. Und die Interpretation fängt jetzt insofern an, dass Jörg Radgib so in der Kunstwissenschaft besonders beliebt war während des Nationalsozialismus, von wegen Blut und Boden und Bauern, ja, ganz toll. Und dann in der DDR. Da gab es besonders einen Kunsthistoriker, der da sehr viel über diesen ihn und seinen Altar geschrieben hat, eben aus DDR-Sicht, ja, auch Arbeiter- und Bauernstaat und so. Und sich dadurch da wurden dann eben einzelne Details in den Bildern auch interpretiert in dieser Hinsicht, ja, dass er einen Hass auf die Obrigkeit gehabt hat und so weiter. Tatsächlich gibt es in seinem Leben eine Sache, die tatsächlich dazu geeignet wäre, eine gewisse Abneigung gegen die Obrigkeit zu entwickeln. Er war nämlich mit einer Frau verheiratet, ja gerade gibt, das weiß man, die Leibeigene war, also quasi unfrei. Und er habe wohl den Herzog mehrfach gebeten, sie freizulassen. Und das wurde ihm nicht gewährt. Ich weiß nicht, inwieweit das damals einen Menschen dermaßen, beeinflusst hat oder ob man damals vielleicht eher damit umgehen konnte, dass einem die Obrigkeit Dinge verweigert hat.
Sie sagten vorher, der Altar sei ein bedeutendes Kunstwerk seiner Zeit. Was macht es ihm denn so bedeutend?
Es ist ein Werk der Spätgotik, also ein Werk einer Umbruchszeit, muss man sich das vorstellen. Das war auch das, was zum Beispiel die Leute im 19. Jahrhundert an dem Altar gar nicht mochten. Die verstanden unter Gotik diese edlen Skulpturen, die man so kennt, ja, von den Kathedralen und so weiter. Aber dieser Altar hat sehr grelle Farben, auch sehr bewegte Figuren, aber nicht elegant bewegt, sondern zum Teil grotesk bewegt. Und es kommen auch so Dinge vor, wie zum Beispiel, da schneuzt sich einer beim Abendmahl. Es kommen hässliche Gestalten vor bei der Geißelung Christi. Es sind einfach ungewohnte, ich würde mal sagen, für den damaligen Betrachter sehr neue Ausdrucksformen der Kunst. Und man muss sich das einfach auch mal vergegenwärtigen. Das entsteht in einer Zeit, ich sage es eben, in einer Umbruchszeit, gerade um 1500, das sagt man ja auch so, das sei so die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Da passiert unglaublich viel. Zum Beispiel, es wird Amerika entdeckt. Kurze Zeit vorher der Buchdruck, ja, das ist auch eine Revolution zur damaligen Zeit, also mit beweglichen Lettern, dass viel weiter die Druckerzeugnisse verbreitet wurden. Es kommt zu den ersten Aufständen gegen die mittelalterliche Ordnung, ja, also es sind Brüche in der Gesellschaft. Man sagt ja auch vom Kaiser Maximilian, er sei der letzte Ritter gewesen. Ja, also auch vom Waffentechnischen her passiert in der Zeit so viel, dass das Rittertum praktisch obsolet wird. Da passiert ganz viel in der Gesellschaft und eben auch ja dadurch, dass das Entdeckungsreisen in die ganze Welt passieren und so weiter. Es gärt irgendwie, die Reformation kommt ja auch dazu und das ist dann sozusagen die Kunst auch ein Ausdruck dieser Zeit. Spannend, ganz kurz noch, spannend ist auch, dass die Auferstehung Christi auf diesem Altar sehr Ähnlichkeiten hat mit dem gleichen Motiv auf dem Isenheimer Altar in Colmar. Da weiß man auch nicht genau, ob es da eine Beeinflussung gab oder ob einfach zur gleichen Zeit ähnliche Dinge entstanden.
Dieser wunderschöne Altar ist heute in Stuttgart. Was aber in der Kirche geblieben ist, das ist beispielsweise das Chorgestühl, was ja auch ein sehr schönes Werk ist. Vielleicht können Sie dazu noch was sagen.
Genau. Das Chorgestühl hat ähnlich wie der Herrenberger Altar Glück gehabt, dass es das heute noch gibt. Die beiden Sachen wurden nämlich tatsächlich beide nach der Reformation auf die Empore verbracht und haben dann dort jahrelang gelegen sozusagen. Und da gibt es noch eine Geschichte, wie die beide gerettet wurden. Es gab mal eine Zeit von 1548 bis 51, wo in Herrenberg spanische Besatzung gelegen hat. Kaiser Karl V. hat nämlich damals verfügt, ja, bis das mit der Religionssache, mit der Reformation und so weiter endgültig entschieden ist, soll eine Zwischenzeit, ein sogenanntes Interim existieren, wo katholische und evangelische Religion gleichzeitig praktiziert werden soll. Um das zu garantieren, hat er eine Garnison, nicht eine Garnison, also eine Gruppe Soldaten, spanische Soldaten nach Herrenberg gelegt. Und die haben dann auch in der Propstei gewohnt sozusagen oder hatten dort ihr Quartier. Und es war jetzt so, dass die Herrenberger Stiftskirche das Langhaus für das Volk vorgesehen war und die wollten ihre katholische Messe im Chor feiern. Und der war ja jetzt komplett leer. Und da haben sie gesagt, sie möchten, dass der Herrenberger Altar, also diese Tafeln und das Chorgestühl dort wieder aufgestellt werden, um den Altar, um ihre Messe feiern zu können. Und wenn die das nicht gewollt hätten und die Sachen dann später dort stehen geblieben wären, dann wären die heute wahrscheinlich auch verloren. Zum Chorgestühl möchte ich noch sagen, das ist ein Hauptwerk von Heinrich Schickard, dem Älteren.
Also nicht dem schwäbischen Leonardo.
Nein, das war sein Enkel. Genau. Der hieß nur genauso, also hatte den gleichen Namen. Und Heinrich Schickard war so Ende des 15. Jahrhunderts nach Herrenberg gekommen als Kunstschreiner und hat dann eine Herrenbergerin geheiratet, das Bürgerrecht in Herrenberg erworben und dann diesen Auftrag bekommen von den Brüdern vom gemeinsamen Leben für dieses Chorgestühl. Ja, das Chorgestühl hat 25 Sitze, es besteht aus Eichenholz und das Besondere daran ist diese Bilderfülle, die sich auch auf den Pulten, also quasi vor den Sitzen fortsetzt. Das ist ganz selten, das gibt's fast nie, meistens sind dort nur Ornamente, aber dort ist auch das noch geschnitzt. Es gibt Forschung über dieses Chorgestühl, 2008 wurde darüber ein Buch veröffentlicht, das wahrscheinlich mehrere Künstler daran beteiligt waren. Also Heinrich Schickard hat nur so die Oberaufsicht sozusagen gehabt als Unternehmer und hat dann aber Teilgewerke an andere Künstler weitervergeben, einen kennt man mit Namen, der Christoph von Urach, der hat unter anderem auch den Altar in Besigheim in der St. Cyriakus-Kirche geschnitzt und die anderen sind unbekannt, aber lassen sich auch zum Teil eben anderen Werken zuordnen. Das heißt, eine sehr qualitätvolle Arbeit. Das Programm dazu, also das inhaltliche Programm, hat Johannes Rebmann entworfen, also der Propst der Stiftskirche. Und das ist ein wirklich kompliziertes theologisches Programm. Man kann da also auch locker eine einstündige Führung drüber machen. Das Ganze beruht auf dem apostolischen Glaubensbekenntnis und auf dem ganzen Chorgestühl sind sich immer wieder Figuren oder Begebenheiten aus dem Alten und dem Neuen Testament gegenübergestellt. Das nennt man Typologie. Also man kann dann sagen, dass die Person oder die Sache aus dem Alten Testament ist ein Typus, der aus dem Neuen. Es sind dann Darstellungen erstmal oben an den Rückenlehnen sozusagen oder über den Rückenlehnen sind es so Flachreliefs von Christus, von den Aposteln und von 12 Personen aus dem Alten Testament, die Schriftbänder halten, die man auch aufeinander beziehen kann. Dann gibt es unten Darstellungen. Erstmal Johannes Rebmann ist auch selbst dargestellt. Es gibt Szenen aus dem Alten Testament, die Arche Noah, die Trunkenheit Noahs, auch die Opferung Isaaks. Dann gibt es Heilige, die Evangelisten, die Kirchenväter und noch Vertreter von Mönchsorden, den Erzengel Michael. Also eine ganze Reihe von sehr interessanten und schönen Sachen, die man dann tatsächlich mit theologischem Hintergrund.
Also es lohnt sich, dort mal vorbeizugehen, sich das Ganze anzuschauen.
Auf jeden Fall.
Das wäre meine Frage jetzt, wie ist die Kirche denn geöffnet? Kann man da jederzeit rein und sich das anschauen?
Also bis jetzt war es immer so gewesen, dass die Kirche jeden Tag außer montags für den Publikumsverkehr geöffnet war. Ist ein bisschen unterschiedlich im Sommer und Winter. Ich glaube, ab 10 Uhr ist sie normalerweise geöffnet.
Das Internet war es sicher Rat.
Ja, genau. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wie es im Moment ist. Ich habe gehört, dass sie nicht mehr durchgängig geöffnet ist. Es hat auch immer was ein bisschen damit zu tun.
Sie machen ja Führungen dort.
Richtig.
Wie erfährt man die Termine? Wo stehen die? Wo findet man die?
Also die öffentlichen Führungen, die sind auf der Homepage der Stadt Herrenberg zu finden. Es gibt auch in Herrenberg im E-Punkt einen Flyer, wo sämtliche öffentlichen Führungen eingetragen sind. Jeden Sonntag findet eine öffentliche Führung statt. Es ist nicht immer die Stiftskirche. Es ist auch sind Stadtführungen oder verschiedene andere Themen. Aber es ist jeden Sonntag üblicherweise eine kostenfreie Führung in Herrenberg.
Sehr schön ist es natürlich, wenn man das bei Sonnenschein macht. Weil das hat was mit der Fassade zu tun, oder?
Ja, ich weiß, worauf Sie anspielen. Es gibt Im Jahr 1993 ist ein dickes Buch über die Stiftskirche erschienen. Da war nämlich ein Jubiläum zur ersten überlieferten Weihe. Die war 1293. Und einer der Autoren, Roland Schurig, der sich auch mit der Baugeschichte befasst hat, hat da eine Beobachtung veröffentlicht, dass möglicherweise die Westfassade der Kirche als eine Art Sonnenuhr fungiert. Und zwar hat er wohl beobachtet, dass der Südwestpfeiler immer zur Mittagszeit genau den Schatten auf die Mittelachse der Kirche wirft, also auf die Mittelachse der Westfassade. Und dass gleichzeitig die Abschrägung dieses Pfeilers auch je nach Sonnenstand, je nach Höhe des Sonnenstandes, Schatten auf bestimmte Bereiche wirft. Zum Beispiel einmal auf die Mitte der Fensterrose, einmal auf die Mitte des Dreiecksfensters unten im Erdgeschoss und einmal weiter oben. Und er hat das mit bestimmten Daten in Verbindung gebracht, mit bestimmten Tagen im Jahr. Und zwar muss man dazu im Hinterkopf haben, dass die Herrenberger Stiftskirche zwar heute Stiftskirche genannt wird, sie ist aber Stiftskirche war sie ja nur, während dort das Chorherrenstift war. Und das war von 1439 bis 1537 letztendlich. Ansonsten ist es eine Marienkirche. Wir wissen von einer Weihe, die vor 1284 stattgefunden haben muss. Also 1284 ist sie zum ersten Mal urkundlich erwähnt als Kirche unserer lieben Frau in Herrenberg. Also, und sie ist auch heute noch eine Marienkirche. An dieser Weihe hat sich nichts geändert. Sie läuft halt heute nur unter einem anderen Namen. Und im Zusammenhang mit dieser Lichtschattengeschichte hat also dieser Autor festgestellt, dass genau zu Maria Himmelfahrt jetzt dieser Schatten da auf dieser Fensterrose ist. Und die anderen Sachen konnten auch irgendwie mit Marienfesten zum Teil assoziiert werden.
Mystisches Ziel oder Zufall?
Ja, das lässt der Autor in diesem Beitrag selbst offen.
Dann sage ich vielen, vielen Dank. Sie haben uns tolle Sachen erzählt, sehr viel Information. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja, sehr gerne.
Ja, ich glaube, es lohnt sich unbedingt mal dorthin zu gehen.
Ah, auf jeden Fall.
Und mal sich die Kirche anzuschauen und vielleicht auch mit einer Führung von Ihnen.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank.
Danke auch.
Danke, tschüss.
Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.